Wir beschäftigen uns heute weiter mit dem Markus-Evangelium. Genau genommen weiter mit der Jüngerschaft der Jünger eigentlich, also mit der Ausbildung der Jünger. Und zwar genau geht es weiter in Markus 9, 14 bis 29. Wer kann das lesen und möchte gerne vorlesen? Freiwillige vor. Wer hat noch Augen, die das lesen können? Ist ein bisschen klein, gebe ich zu, aber wer möchte gerne vorlesen? Welche Hände, Handzeichen? Carola möchte? Ah, sehr gut. Mal jemand anders?
Und sie kamen zu den Jüngern und sahen eine große Menge um sie herum und Schriftgelehrte, die mit ihnen stritten. Und sobald die Menge ihn sah, entsetzten sich alle, liefen herbei und grüßten ihn. Und er fragte sie: Was streitet ihr mit ihnen? Einer aber aus der Menge antwortete: Meister, ich habe meinen Sohn hergebracht zu dir. Der hat sprachlosen Geist und was? Oh, und ja, mach mal weiter. Ja.
Und wo er ihn erwischt, reißt er ihn zu Boden und er hat Schaum vor dem Mund und knirscht mit den Zähnen und wird starr. Und ich habe mit deinen Jüngern geredet, dass sie ihn austreiben sollen, und sie konnten es nicht.
Ich lese mal den Rest, weil es wirklich schwer zu lesen ist. Er antwortete ihnen aber und sprach: O du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Bringt ihn her zu mir. Und sie brachten ihn zu ihm, und sogleich, als ihn der Geist sah, riss er ihn hin und her. Und er fiel auf die Erde, wälzte sich und hatte Schaum vor dem Mund. Und Jesus fragte seinen Vater: Wie lange ist es, dass ihm das widerfährt? Er sprach: Von Kind auf. Und oft hat er ihn ins Feuer und ins Wasser geworfen, dass er ihn umbrächte. Wenn du aber etwas kannst, so erbarme dich unser und hilf uns. Jesus aber sprach zu ihm: Du sagst, wenn du kannst. Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Sogleich schrie der Vater des Kindes: Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Als nun Jesus sah, dass die Menge zusammenlief, bedrohte er den unreinen Geist und sprach zu ihm: Du sprachloser und tauber Geist, ich gebiete dir, fahre von ihm aus und fahre nicht mehr in ihn hinein. Da schrie er und riss ihn heftig hin und her und fuhr aus. Und er lag da wie tot, so dass alle sagten: Er ist tot. Jesus aber ergriff seine Hand und richtete ihn auf, und er stand auf. Und als er ins Haus kam, fragten ihn seine Jünger für sich allein: Warum konnten wir ihn nicht austreiben? Und er sprach: Diese Art kann durch nichts ausfahren als durchs Beten. Genau, Schriften fügen da noch und Fasten hinein. Wollte ich noch in Klammern einfügen, aber in dieser Luther-Übersetzung steht nur Beten. Bevor wir uns in diesen Text hineinstürzen, der ja schon, der es in sich hat und der auch ganz schön inhaltsvoll ist, vorab, was ist passiert? Jesus war mit drei seiner Jüngern, also mit Jakobus, Johannes und Petrus, auf einen Berg gegangen. Und dort erscheint, hatten wir in der letzten Predigt, letzten Sonntag gehört, Mose und Elia neben Jesus. Und Jesus fängt an zu leuchten und eine Stimme kommt vom Himmel und sagt: Das ist mein Sohn. Das nennt man die Verklärung Jesu. Ja, also Jesus sozusagen hier auf dem gewissermaßen auf dem Höhepunkt oder auf einem Höhepunkt ich würde sagen, dem Höhepunkt tatsächlich seines Lebens, seines Werkes, wo er verklärt wird, wo Gott, der Vater, also spricht, das ist mein Sohn, und sich diesen drei Jüngern so zu erkennen gibt. Und es ist interessant, und das ist nur eine Vorabbetrachtung, die hat mit der Predigt noch nicht so viel zu tun, aber es ist eine Beobachtung, dass es hier eine Gemeinsamkeit gibt zwischen Elia, Mose und Jesus. Alle drei haben den Höhepunkt ihres Lebens oder einen der Höhepunkte auf einem Berg erlebt, und unmittelbar danach haben alle drei einen Tiefpunkt oder den Tiefpunkt ihres Wirkens erlebt. Wir erinnern uns an Mose. Mose geht auf den Berg und empfängt von Gott die 10 Gebote, die Schrifttafeln, und verbringt mehrere Tage in dieser starken Gegenwart Gottes. Kommt von dort runter und sieht, dass das ganze Volk oder praktisch das ganze Volk in dieser Zeit abgefallen ist. Ja, sie beten einen Kalb an, und Mose ist so zornig darüber, dass er die Schrifttafeln, die er eben von Gott persönlich bekommen hat, dass er die zerschmettert. Also der Höhepunkt und direkt danach auch der Tiefpunkt, den er mit dem Volk erlebt. Gab natürlich noch andere Tiefpunkte, wie wir wissen, aber es ist vielleicht für mich, denke ich, tatsächlich der Tiefpunkt in Moses Wirken bei dem Volk. Bei Elia ganz ähnlich. Er geht auf den Berg, und wir wissen, dann betet er, und es fällt Feuer vom Himmel und verzehrt den Stein. Also dieses Wunder passiert, und Gott gibt sich dadurch gegenüber dem Volk Israel als der wahre Gott zu erkennen. Dann fängt es wieder an zu regnen, und direkt danach, nachdem er diesen Höhepunkt erlebt hat und er praktisch im Highlife ist, direkt danach wird sein Leben bedroht und er flieht vor Angst in die Wüste, um sein Leben zu schützen oder zu retten, und fleht dann dort Gott an, dass er ihn doch endlich von sich nehmen möchte, zu sich nehmen möchte. Also auch bei Elia, der Höhepunkt ganz, ganz eng mit dem Tiefpunkt zusammen. Zeitlich unmittelbar aufeinander. Bei Jesus ist es nicht ganz so extrem, muss man natürlich sagen, weil der Tiefpunkt, würde ich behaupten, kommt dann erst im Garten Gethsemane. Aber der Höhepunkt, die Verklärung Jesu und direkt danach diese Geschichte, die sich abspielt, wo er von dem Berg mit den Jüngern wieder zu den restlichen Jüngern kommt und erlebt, dass seine Jünger in der Zeit mal wieder ihren Unglauben und ihre Unfähigkeit bewiesen haben. Ja? Und Jesus auch daraus verständlich sehr erbost darüber ist. Das ist nur eine Vorabbetrachtung, weil ich dazu gar nicht mehr sagen möchte, aber ich denke, es ist trotzdem wichtig für uns, auch das immer im Blick zu haben, immer gewappnet zu sein. Ja? Manchmal erlebt man die besten Zeiten seines Lebens und direkt danach auf einmal ein Absturz, wo es wirklich schlimm kommt. Und das hängt oft, kann das ganz eng zusammenhängen. Aber wir sehen bei den dreien zumindest, dass es jeweils auch nur zum Glück von nicht allzu langer Dauer war. Ich denke, es ist auch die Hoffnung für uns, auch wenn manchmal so Zeiten kommen, festzuhalten und weiterzugehen und in der Regel dann auch wieder zu erleben, wie es besser wird. Aber wir kommen zurück zu der Stelle, mit der wir uns eigentlich befassen wollen, und zwar mit der Heilung des besessenen Knaben. Und die habe ich ganz grob in drei Teile eingeteilt, die Einleitung praktisch der Geschichte, den Höhepunkt der Geschichte und dann das Fazit, den Schluss und die Moral der Geschichte. Also, Jesus kommt mit seinen drei Jüngern zu den restlichen Jüngern hinab. Also es steht, und sie kamen zu den Jüngern und sahen eine große Menge um sie herum und Schriftgelehrte, die mit ihnen stritten. Und sie bald die Menge ihn sahen, setzten sich alle, liefen herbei und grüßten ihn. Die Frage ist, was ist passiert? Die Geschichte, nochmal zurückzugehen, die Geschichte ist erzählerisch ein bisschen lückenhaft, möchte ich behaupten. Also es steht schon alles da, aber man muss mitdenken. Es geht los und wir hören, dass die Schriftgelehrten sich mit den Jüngern gestritten haben inmitten einer großen Menge. Das heißt, wir erfahren gar nicht im ersten Moment, worüber haben sie sich gestritten, sondern nur, dass sie sich gestritten haben. Als Jesus also mit seinen Star-Jüngern sozusagen wieder zu den restlichen Jüngern kommt, da ist ein Streit schon voll im Gange. Ja, wir erfahren danach, worüber überhaupt gestritten wird, nämlich, dass anscheinend ein Vater, während die Jünger auf Jesus, also die restlichen Jünger, auf Jesus und Jakobus, Johannes und Petrus gewartet haben, kam ein Vater mit seinem Sohn zu den eben Jüngern noch am Fuße des Berges und hat den Sohn mitgebracht, der von einem Geist besessen ist. Steht einen sprachlosen Geist. Und die Jünger gebeten, diesen Geist auszutreiben. War das eine unübliche Situation für die Jünger? Was wissen wir zu diesem Zeitpunkt schon über die Jünger? War das etwas, was sie zum ersten Mal erlebt haben? Genau, war es nicht, weil sie schon Kapitel davor, drei Kapitel davor, schon ausgegangen sind, um Dämonen auszutreiben und Kranke zu heilen. Die haben das schon erlebt. Ja, das war keine neue Situation für die Jünger. Und auch dort war Jesus nicht bei ihnen. Also auch dort hatte Jesus sie ausgeschickt, dass sie genau das tun sollen und das auch gemacht haben. Dann zurückkommen und sagen, hey, guck mal, was wir gemacht haben. Ja, also sie kennen diese Situation, die ist ihnen völlig bekannt. Und sechs Kapitel davor sagt Jesus ihnen das, dass er ihnen die Vollmacht gibt, genau das zu tun. Die Jünger kannten das, also bekanntes Terrain. Und sie hatten von Jesus auch genau die Zusage bekommen, dass sie das tun würden und können. Und trotzdem misslingt es ihnen. Und das ist doch interessant. Die Jünger sind ja hier nicht mehr grün hinter den Ohren. Die wissen schon einiges. Die haben schon viele, viele Wunder auch persönlich miterlebt. Die haben viele Kranke geheilt gesehen, die haben viele Dämonen ausgetrieben gesehen, die haben die Speisung der 4000 gesehen, also dass mit wenigen Broten und Fischen eine Menschenmenge völlig satt geworden ist und mehr übrig geblieben ist, als vorher überhaupt da war. Also Wunder haben sie erlebt. Und trotzdem versagen sie hier. Und Jesus kommt hier dazu und redet mit dem Vater. Also Jesus ist hier offenbar selber auch noch nicht im Bilde. Also er weiß nicht, was passiert ist. Er sieht nur, dass sich die Leute streiten. Und er fragt, warum streitet ihr mit ihnen? Jetzt hier Quizfrage, wen meint Jesus? Mit wem redet Jesus in diesem Moment? Warum streitet ihr mit ihnen? Redet er zu den Jüngern oder redet er zu den Schriftgelehrten? Warum zu den Jüngern? Ja. Könnte er nicht auch die Schriftgelehrten direkt ansprechen? Ja, das könnte sein, dass die Schriftgelehrten angefangen haben mit dem Streit. Natürlich für die Schriftgelehrten in dem Moment, wo die Jünger versagen, natürlich sofort da mit dem Berechtigten wahrscheinlich dann Streit. Ja, hier seht ihr könnt das nämlich nicht, von wegen Jesus, der Sohn Gottes. Ja, kann man sich den Streit sicher gut vorstellen. Tatsächlich ist es auch für mich gar nicht klar, wen Jesus meint. Ja, gibt so und so, könnte man denken. Man könnte einerseits sagen, Jesus redet die Schriftgelehrten an, um sich schützend vor seine Jünger zu stellen. Also er springt praktisch in den Streit und sagt zu den Schriftgelehrten, warum streitet ihr mit ihnen? Ja? Also um sich schützend vor seine Jünger zu stellen. Andererseits sind ja die Jünger die, mit denen er immer unterwegs ist. Die sind ja die, die er eigentlich unterrichtet und die sich auch nicht streiten sollten, möchte man meinen. Ich weiß es nicht. Es wird aber jedenfalls nicht gesagt. Das ist eine interessante Doppeldeutigkeit, die in dieser Geschichte uns auch nochmal vorkommen wird. Jedenfalls, Jesus geht in den Streit, die Menge kommt zu ihm, also er wird zum Mittelpunkt dieser Konfrontation. Ja, aus diesem Spannungsfeld zwischen den Jüngern, die glauben sollten, und den Schriftgelehrten, die nicht glauben, wird Jesus zum Mittelpunkt dieses Spannungsfeldes. Und er redet eben mit dem Vater. Jesus hört also, was passiert ist, hört, dass seine Jünger ihn nicht austreiben konnten und wird ungehalten. Ja, bezeichnen seine Jünger als ungläubiges Geschlecht. Wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Also ein starkes Wort, dass er seinen Jüngern ja hier wirklich um die Ohren haut. Und hier auch schon andeutet, was wir wissen, was später kommt, dass er nicht immer bei seinen Jüngern sein wird. Also hier wird angedeutet und direkt danach in den Versen sagt er es auch deutlich, er wird nicht immer bei seinen Jüngern sein. Sie müssen selber lernen, Glauben zu haben. Sie selber müssen lernen, alleine ohne ihn klarzukommen. Und deswegen, wie lange soll ich bei euch sein? Und Jesus lässt diesen Knaben zu sich führen. Und der Geist in diesem Knaben spürt, dass Jesus da ist. Ja, und genau in diesem Moment reißt er ihn zu Boden. Wir sehen an den Symptomen, was man heute als Epilepsie bezeichnen würde, mit Ausnahme von dem sprachlosen Geist. Das ist eigentlich untypisches Symptom für Epilepsie. Aber abgesehen davon, die restlichen, den Schaum vor dem Mund, die Krämpfe, dass er ins Feuer und Wasser geworfen wird, also unkontrollierte Krämpfe, ist ein typisches und anfalls, also schubweise typisches Zeichen für Epilepsie. In Matthäus 17 ist die Parallelstelle dazu und da wird tatsächlich auch gesagt, dass der Knabe mondsüchtig war. Und Mondsucht ist eine sehr alte Bezeichnung für Epilepsie. Mit Mondsucht hat man früher Epilepsie bezeichnet. Andersrum. Also Jesus sieht hier direkt den Knaben und das, was ihn quält. Und der Vater beschreibt dies auch. Und genau, der Vater sagt diesen Satz: Wenn du aber etwas kannst, so erbarme dich unser und hilf uns. Und Jesus antwortet: Wenn du kannst, alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Wen meint Jesus mit dieser Aussage? Über wen redet er in diesem Moment? Alle, ja, schon, aber zuallererst sozusagen. Er redet zuerst nicht mal tatsächlich alle an. Warum sagt er diesen Satz? Anders gefragt. Er sagt diesen Satz. Der Satz ist ja nicht losgelöst von allem, was da passiert. Der Satz ist die Begründung für das, ist die Antwort auf die Frage des Vaters. Jesus hat ja die Frage, bis dahin beantwortet er die Frage nur mit diesem Satz. Der Vater sagt: Wenn du kannst, dann erbarm dich unser und hilf uns. Und Jesus antwortet darauf: Wenn du kannst, alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Er redet zuerst von sich selber. Ja, er sagt, der Vater sagt: Wenn du kannst, dann hilf uns. Jesus sagt: der glaubt, der kann. Also redet er von sich selber. Ja? Weil er die Frage ja beantwortet von dem Vater. Und mit anderen Worten sagt: Ich glaube, darum kann ich auch. Ja? Ich glaube, darum sind mir alle Dinge möglich. Aber, völlig richtig natürlich, er sagt es aber auch so, dass es eine allgemeingültige Aussage wird und damit auch für uns eine uns zutreffende Aussage. Er sagt nicht nur: Mir sind alle Dinge möglich, weil ich glaube, sondern er sagt: Alle Dinge sind möglich, jeden, der glaubt. Genau, deswegen völlig richtig, dann eine Aussage, die erstmal auf sich bezogen dem Vater antwortet, aber auch gleichzeitig auf alle bezogen für uns alle zutrifft. Und der Vater versteht die Aussage auch genau so. Dem Vater ist klar, wenn Jesus das so sagt, wenn er selber glauben würde, dann könnte auch er, wenn Jesus sagt, alle Dinge sind möglich dem, der glaubt, wenn der Vater selber Glauben hätte, dann wäre auch ihm das möglich. Aber er sieht eben seinen eigenen Unglauben und sagt diesen Satz: Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und hier wieder dieses Spannungsfeld. Das Spannungsfeld zwischen dem Glauben und dem Unglauben, in dem der Vater sich selbst befindet. Wir hatten das Spannungsfeld zuerst gesehen zwischen den Jüngern und den Schriftgelehrten, wo der Streit ausgebrochen ist, wo Jesus dann dazwischen geht. Wir sehen diese Spannung, diesen Konflikt bei dem Vater selbst in diesem einen Satz zusammengefasst: Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und gleichzeitig aber ein Gebet an Jesus, ihm zu helfen. Ja? Der Vater in diesem Spannungsfeld selber gefangen, holt selbst Jesus in die Mitte von diesem Spannungsfeld mit ihm: Hilf meinem Unglauben. Ja? Indem er weiß, wenn Jesus ihm hilft, dann spielt es keine Rolle, ob er glaubt oder nicht, weil Jesus ihm helfen wird. Und Jesus glaubt. Und die Jünger in dem Moment natürlich genau in demselben Konflikt auch gefangen. Weil sie glauben natürlich, wir haben ja gesehen, dass sie genau diese Dinge schon getan haben. Aber andererseits zeigt sich hier wieder ihr Unglaube, der doch aus welchen Gründen auch immer, aber in diesem Moment sie daran gehindert hat, den Jungen zu heilen und zu befreien. Und das ist selber ein Spannungsfeld, in dem wir uns immer wieder bewegen. Das ist selber ein Spannungsfeld. Wenn wir für Kranke beten, dann tun wir das ja nicht, obwohl wir denken, es passiert sowieso nichts, sondern natürlich in dem Glauben, in der Hoffnung, dass etwas passieren wird. Aber gleichzeitig, zumindest muss ich von mir selber reden, merke ich in mir selber trotzdem, ich erwarte das nicht. Ich bin mir unsicher. Wenn ich bete, dann bin ich mir nicht sicher, dass die Person geheilt wird. In diesem Spannungsfeld bewegen wir uns immer wieder selber. Immer wieder in dem Konflikt zwischen dem, was wir glauben, was wir in der Bibel lesen, aber andererseits dem, was unser Verstand uns sagt, was unsere Erfahrung uns sagt, was andere vielleicht uns sagen. Aber Jesus, die Geschichte geht zum Glück weiter, Jesus gibt uns ein Werkzeug an die Hand, was wir in diesem Spannungsfeld tun können. Jetzt kommen wir zu. Die Menge läuft zusammen und in diesem Moment, als Jesus das sieht, bedroht er den unreinen Geist und nach allerlei heftigem Widerstand von diesem fährt er aus. Und es ist so heftig, diese Reaktion, dass der Junge tot oder wie tot liegen bleibt, dass die Menschen denken, er ist tatsächlich gerade gestorben. Jesus aber nimmt seine Hand und richtet ihn auf, so dass der Junge wieder aufsteht. Manche deuten würde ich persönlich vielleicht nicht so sehen, aber einfach, dass ihr das auch wisst. Manche sehen das so ein bisschen so eine Ahnung sozusagen auf das, was Jesus dann später passiert. Nämlich, wo Jesus erst sagt, wie lange soll ich noch bei euch sein? Also seine eigene Sterblichkeit, also dass er nicht lange da sein wird, ankündigt. Denn der Junge hier tot oder wie tot zu Boden liegt und Jesus ihn aufhebt und damit praktisch so, als würde er ihn wiedererwecken. Manche sehen das so ein bisschen als Vorankündigung auf Jesus Tod und Wiederauferstehung. Nur, dass ihr das wisst, ja, finde ich weit hergeholt, aber auch interessant, was man so alles lesen kann. Gut, aber was passiert ist, dass Jesus den Geist bedroht und den Jungen tatsächlich befreit? Ja, also Jesus tut das, wozu seine Jünger vorher nicht in der Lage waren. Direkt danach geht es weiter, und als er ins Haus kam, fragten ihn seine Jünger für sich allein. Wir haben hier einen starken Bruch in der Geschichte, den wir auch schon zu Beginn hatten, wo Jesus von dem Berg kommt wir praktisch in einen Konflikt hineingeworfen werden, von dem wir erst gar nichts wissen, von dem wir erst später erfahren, warum es diesen Konflikt gibt. Und hier ist es ähnlich, ganz untypisch für eine Heilung oder ganz untypisch für eine Wundererzählung, erfahren wir nicht an dieser Stelle, wie die Menge reagiert hat oder wie der Vater reagiert oder wie die Jünger reagieren. Ja. Wir erfahren nur, dass Jesus den Jungen aufrichtet, also befreit und aufrichtet. Und dann sind sie in einem Haus. Es ist offensichtlich oder offenbar ist es hier dem Schreiber nicht wichtig gewesen oder nicht so sehr der Punkt gewesen, hier zu zeigen, wie die Menge darauf reagiert. In der Parallelstelle im Lukas-Evangelium können wir lesen, dass in Lukas 9, dass die Menge sich sehr erstaunt hat und Gott gepriesen hat. Also es gab eine Reaktion von der Menge, aber im Lukas-Evangelium hört die Geschichte dort auf. Die Geschichte geht hier weiter, weil der entscheidende Punkt an dieser Geschichte erst noch kommt. Ja, die Heilung, die Befreiung des Jungen ist nicht der entscheidende Punkt dieser Geschichte, sondern das Fazit, das kommt erst jetzt. Nämlich, dass die Jünger offenbar selber peinlich berührt sind von dem, dass sie den nicht austreiben konnten. Sie können es sich nicht erklären. Und sie sind so sehr davon erschüttert, dass sie sich nicht trauen, vor den Menschen oder direkt mit Jesus zu reden, sondern warten, bis sie allein sind. Ja? Sich erst dieses Problem gar nicht ansprechen, sondern erst als Jesus mit ihnen alleine ist, da fragen sie, warum konnten wir ihn nicht austreiben? Also sie sehen ihre eigene Unfähigkeit und gestehen die in diesem Moment Jesus auch direkt zu, aber fragen auch warum. Also bleiben nicht da stehen. Sie klagen, sie beschweren sich nicht darüber, sondern sie gehen auch zu Jesus, um Hilfe zu haben, um Hilfe zu bekommen. Und Jesus sagt, diese Art kann durch nichts ausfahren als durch Beten. Was ist daran auffällig? Oder Gebet und Fasten, steht bei mir auch in der Schlachterübersetzung Gebet und Fasten. Was ist daran auffällig an der Antwort? Wenn wir das, was Jesus sagt, mit Vers 19 vergleichen, da erfährt Jesus, dass die Jünger den Jungen nicht befreien konnten und er sagt nicht in dem Moment, ihr wenig Betenden oder ihr Ahnungslosen oder ihr, die ihr nicht betet und nicht fastet, sondern er sagt, ihr ungläubiges Geschlecht. Er wirft ihnen selber ihren Unglauben vor. Ja? Das Problem, was er identifiziert und was er dann auch noch als allgemeine Regel formuliert, alles ist dem möglich, der da glaubt. Dieses Problem identifiziert er bei den Jüngern, dass sie eben diesen Glauben nicht haben, den Unglauben. Aber als sie ihn fragen dann an dieser Stelle, warum sie denn den nicht austreiben konnten, da redet er hier nicht von Unglauben, sondern von Gebet und Fasten. Um die Sache noch komplizierter zu machen, gehen wir zu Matthäus, oder vielmehr dann Licht auch ins Dunkel zu bringen, gehen wir zu Matthäus 17, 20. In Matthäus 17, 20, die Parallelstelle aus dem Matthäus-Evangelium, da steht: Jesus sprach aber zu ihnen, um eures Unglaubens willen, denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, so würdet ihr zu diesem Berg sprechen, hebe dich weg von hier dorthin, und er würde sich hinwegheben, und nichts würde euch unmöglich sein. Und der Zusatz, aber diese Art fährt nicht aus, außer durch Gebet und Fasten. Was jetzt? Unglauben und oder Gebet und Fasten. Einerseits sagt er, diese Art fährt nicht aus, außer durch Gebet und Fasten. Aber andererseits sagt er, dass das Problem ist wegen des Unglaubens und dass alles dem möglich ist, der glaubt. Und er selber hat dann noch dazu, er hat ja gar nicht gebetet. Also um das mal so platt zu sagen. Er hat den Geist bedroht und der Geist fuhr aus. Steht nichts von Gebet, steht auch nichts von Fasten. Ja? Also den Rat, den Jesus seinen Jüngern gibt, den Unglaubenteil natürlich, können wir von ausgehen, Jesus hat geglaubt. Das ist, glaube ich, das denke ich, können wir uns darauf einigen, dass das nicht das Problem ist. Aber von Beten und Fasten spricht er nicht. Und ich glaube, dass wir, wie das zusammen sich fügt zu einem Bild, ist, dass Jesus die Ursache des Problems ist der Unglaube der Jünger. Aber das einfach nur als Rat kannst du ja niemandem sagen. Du glaubst zu wenig. Ja, und jetzt weiß ich auch, vielen Dank. Ja, das hilft mir an meiner Situation nicht weiter. Wenn ich vor einem Problem stehe und den Glauben nicht habe, um da in Vollmacht zu beten oder tatsächlich einfach zu befehlen, dann hilft mir, dass ich weiß, dass ich wenig Glauben habe, nicht. Und da sagt Jesus eben das Zweite und da gibt er das Werkzeug an die Hand, Gebet und Fasten. Gebet und Fasten ist der Schlüssel für uns, wenn wir den Glauben nicht haben für Dinge. Ja, Glaube ist nicht Voraussetzung für Beten. Beten kann ich immer, beten kann ich in der größten Verzweiflung, wenn ich keinen Ausweg sehe, wenn ich nicht sehe, was passiert. Aber Gebet fördert meinen Glauben. Gebet führt mich wieder zu Gott. Gebet richtet meinen Blick wieder auf den Himmel aus, dass ich sage, ja, aber Gott ist ja der kann, nicht ich. Und das tut Gebet. Ja? Deswegen gibt Jesus seinen Jüngern das Werkzeug an die Hand, auch hier wieder, weil er selber ja für später weiß, dass er nicht immer bei ihnen sein wird. Und direkt danach in den Versen es ihnen auch sagt. Und hier aber ihnen dieses Werkzeug an die Hand gibt, wenn ich nicht mehr da bin und ihr den Glauben nicht habt, betet und fastet. Und das ist gerade für uns hier die Schlüsselaussage sollte, denke ich, sein. Nicht zu sagen, ich glaube nicht, deswegen kann ich nicht. Und zu sagen, wenn ich nicht glaube, beten kann ich trotzdem. Für Beten brauchst du keinen Glauben. Glaube ist total wichtig und sehr wichtig. Und macht natürlich dein Gebet, gibt dir auch eine andere Vollmacht. Aber Gebet kannst du in jeder Verzweiflung. Gebet kannst du selbst, wenn du selbst dann, wenn du sagst, ich weiß gar nicht, ob Jesus da ist. Ich weiß gar nicht, ob er für mich gestorben ist. Kannst du trotzdem zu ihm beten. Beten, dass er dir diese Gewissheit wieder gibt. Oder beten, dass er dir die Gewissheit zum ersten Mal gibt. Jesus ist für uns gekommen, für uns gestorben, dass wir Anteil haben können an dieser Beziehung zu Gott, dass wir frei sein können von unserer Sünde. Und Gebet ist hier die Verbindung dazu. Ja, die Verbindung, dass wir die herstellen können zu Gott. Was waren jetzt die Kernaussagen? Glauben vermag alles. Das sehen wir an dieser Stelle. Das lebt uns Jesus vor. Jesus ist uns kein gutes Beispiel darum, wenn es darum geht, wie man mit Unglauben umgeht. Deswegen ist es sehr gut, dass Jesus mit den Jüngern unterwegs war und dass wir so viel von den Jüngern auch aufgeschrieben bekommen haben, was die eigentlich gemacht haben. Weil nur an Jesus wüssten wir noch nicht, wie man mit Unglauben umgeht. Jesus hatte das Problem einfach nicht. Aber wir sehen an Jesus, was Glaube kann. Ja, dem, der da glaubt, ist alles möglich. Und das lebt Jesus uns vor. Das hat er uns vorgelebt. Und das sehen wir eben an dieser Stelle, wo er den Sohn befreit. Andererseits, jeder versagt mal. Das lernen wir hier an den Jüngern. Obwohl die schon selber auch wieder hier einen Höhepunkt in ihrer Karriere vorher erlebt haben. Ja, sie haben Kranke geheilt, die ganze Aufzählung. Sie haben das alles gemacht. Und trotzdem versagen sie hier dann bei diesem einen Jungen. Warum sie da den Glauben nicht hatten, weiß ich nicht. Vielleicht war es zu schlimm, vielleicht haben sie vorher so einen Krampf mitgesehen und es hat sie erschüttert, keine Ahnung. Vielleicht waren sie auch zu lange da von Jesus getrennt an dem Zeitpunkt. Aber es ist okay, es war nicht schlimm. Zum einen, weil Jesus dann kam, um die Situation zu bereinigen. Aber zum anderen, weil er ihnen dann auch gesagt hat, für die Zukunft, wenn das passiert, dann betet und fastet. Und das ist die letzte Lehre für uns. Beten ist keine Pflichtübung. Ja, du verlierst nicht dein Heil, wenn du nicht betest. Ja, Es ist nicht, es ist kein Muss. Es ist einfach kein Muss. Wenn du nicht beten möchtest, okay. Ja. Nee, ist in Ordnung. Aber es ist ein Geschenk an uns. Es ist ein Geschenk an uns, weil es uns wieder auf Gott ausrichtet. Weil es eine Verbindung zu ihm herstellt. Weil es uns ermöglicht, unseren Schmerz, unseren Leid vor ihn zu bringen. Auch unseren Unglauben vor ihn zu bringen. Ja, Gebet ist für uns gemacht. Gebet ist nicht etwas, was wir für Gott tun, sondern was Gott uns gegeben hat, was für uns ist. Ja, Gebet ist ein Geschenk an uns. Ich wünsche mir, dass wir das begreifen und dass wir das auch so leben, dass wir gar nicht können, ohne zu beten, dass wir ständig im Gebet sind, einfach weil wir sehen und verstehen, was daraus alles hervorgehen kann. Amen.